Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Original Podcast mit Newsenker Hajo Wilken.
Hallo und willkommen. Wieder ist eine Woche rum. Eine Woche, in der wir sehr ungewöhnliche Dinge erlebt haben. Bayer Leverkusen hat sich die deutsche Meisterschaft gesichert. Zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren heißt der Meister also nicht Bayern München. Und Bayer Vizekusen konnte es endlich mal so richtig krachen lassen. Eine Woche, in der zudem ein kurzer Radweg für mehr Schlagzeilen gesorgt hat als sämtliche Autobahnen des Landes zusammen. Die Stadt Dresden hatte diesen Radweg auf dem Blauen Wunder angelegt. Dafür war eine Autospur über die Brücke weggefallen. Es kam, wie es nach Ansicht vieler wütender Autofahrer ja kommen musste, sie standen in langen Staus. Auch Busse kamen nicht mehr pünktlich ans Ziel. Die Stadt erklärte das Experiment daraufhin für gescheitert. Der Radweg kommt nächste Woche wieder weg. So Oberbürgermeister Hilbert.
Ja, es war ein Versuch. Leider hat sich das nicht erfolgreich realisieren lassen.
Es war auch wieder eine Woche der Krisendiplomatie. Nach dem iranischen Großangriff auf Israel am vergangenen Wochenende befürchten viele, dass die Region nun endgültig ins Chaos stürzen könnte. Besonnenheit war der Appell, den man in den letzten Tagen immer wieder hörte. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
Ich rede hier nicht von kleinen Beigeben. Ich rede hier von einer klugen Zurückhaltung. Denn Stärke hat Israel mit seinem Defensivsieg am Wochenende schon gezeigt.
Dann haben wir in dieser Woche noch gesehen, wie der Wüstenstaat Dubai sintflutartige Regenfälle erlebte. Die Bundesanwaltschaft hat 2 mutmaßliche russische Spione festnehmen lassen. Und in Halle steht ein Rechtsextremist vor Gericht, der Ministerpräsident von Thüringen werden will und der, obwohl er früher Geschichtslehrer war, noch nie etwas davon gehört haben will, dass die Parolen, die mehrfach Teil seiner Reden waren, verbotene Nazi-Parolen sind und der sogar behauptete,
die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht.
Nein, hat er sie nicht, stellte sie klar. Um den Rest kümmern sich jetzt die Anwälte. War noch was wichtig in dieser Woche? Manche sagen, ja. Am Freitag früh hat Taylor Swift ihr neues Album veröffentlicht. Es war auch eine Woche, in der die Ampel wieder einmal 2 Streitthemen abgeräumt hat. Beim neuen Klimaschutzgesetz ist man sich einig geworden. Und damit auch beim sogenannten Solarpaket, über das es eigentlich gar keinen Streit gab, das die FDP aber trotzdem mal routiniert blockiert hatte, um eine bessere Verhandlungsposition beim Klimaschutzgesetz zu haben. Das Klimaschutzgesetz sah bisher vor, dass CO2, das Deutschland in die Atmosphäre bläst, in verschiedenen Bereichen jeweils für sich zu betrachten. Also, wie gut gelingt es beispielsweise im Verkehrsbereich, den CO2-Ausstoß zu senken? Wie gut in der Landwirtschaft, beim Wohnungsbau oder in der Industrie? Wenn ein Bereich hinter den Klimaschutzzielen zurückblieb, dann sollte es Aufgabe des jeweils dafür zuständigen Ministeriums sein, mit geeigneten Sofortmaßnahmen gegenzusteuern, damit der CO2-Ausstoß zurückgeht. Die Emissionen im Verkehr beispielsweise sind noch immer zu hoch. Als Sofortmaßnahme hatte Verkehrsminister Volker Wissing deshalb ja kürzlich sogar mit Fahrverboten gedroht, was den CO2-Ausstoß natürlich erheblich gesenkt hätte, aber auch zu einem Aufschrei geführt hätte im Autoland Deutschland. Wissing hatte deshalb im gleichen Atemzug gesagt, wenn wir Fahrverbote verhindern wollen, dann müssen wir das Klimaschutzgesetz so ändern, dass ich nicht gezwungen bin, zu so drastischen Maßnahmen zu greifen. Sein Plan ging auf, denn genau so soll es nun passieren. Die Grünen im Bundestag haben ihren Widerstand gegen die neuen Regelungen im Klimaschutzgesetz aufgegeben. FDP-Minister Wissing hat den grünen Koalitionspartner erpresst, sagen Klimaschützer. Und das Gesetz wird nun aufgeweicht. Denn künftig wird man sich nicht mehr die Klimabilanz Sektor für Sektor anschauen, sondern ob es insgesamt gelingt, den CO2-Ausstoß so weit zu senken, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral ist. Wenn der Verkehr also auch weiterhin zu viele Emissionen verursacht, dann kann das zum Beispiel der Bausektor oder die Landwirtschaft ausgleichen, indem dort entsprechend mehr eingespart wird. Hauptsache, die CO2-Bilanz unter dem Strich stimmt. Aber das hat Grenzen, so Brigitte Knopf vom Expertenrat für Klimafragen.
Da kann nicht die Energiewirtschaft vollständig das vom Verkehrssektor übernehmen. Deswegen ist es wichtig, diese europäischen Lastenteilungsziele nochmal zu betrachten.
Auch das Verkehrsministerium wird sich also Maßnahmen überlegen müssen, um den CO2-Ausstoß zu senken. Ein Tempolimit auf Autobahnen wäre dazu geeignet, kommt für Volker Wissing bisher aber nicht in Frage. Umweltschützer haben ohnehin Sorgen, dass mit dem neuen Klimaschutzgesetz der Ehrgeiz nachlassen könnte, die Klimaziele zu erreichen. Denn auch wenn die Bundesregierung insgesamt in der Pflicht bleibt, die Vorgaben zu erreichen, der Druck auf die einzelnen Ministerien wird durch die Gesetzesänderung definitiv kleiner. Und welcher Minister wird sich künftig noch mit unpopulären Klimaschutzmaßnahmen unbeliebt machen wollen, wenn er zumindest einen Teil der Verantwortung von sich schieben kann? Immerhin, und das werten die Grünen als Erfolg, soll die Regierung mit dem neuen Gesetz nun nicht nur konkrete Klimaschutzmaßnahmen bis 2030 vorlegen, sondern auch schon für die folgenden 10 Jahre, bis 2040. Die zuständigen Minister müssen den Blick also noch weiter in die Zukunft richten und werden damit gezwungen, ihren Anteil zu leisten, damit Deutschlands CO2-Ausstoß weiter sinkt. Im letzten Jahr war Deutschland übrigens absolut auf dem Klimapfad. Es gab den stärksten Rückgang von Emissionen seit 1990. Das hatte zu großen Teilen allerdings auch mit der konjunkturellen Schwäche zu tun. Also damit, dass es zurzeit einfach nicht richtig brummt in Deutschland. Dass viele Maschinen stillstehen und viele Schornsteine nicht rauchen. Der Verkehrssektor hingegen hatte zum 3. Mal in Folge die Klimaziele gerissen. Wenn die Wirtschaft wieder brummt, werden sich also alle noch mehr anstrengen müssen, um auf diesem Klimapfad zu bleiben. Schon nächste Woche soll der Bundestag die Änderungen am Klimaschutzgesetz beschließen. Dann soll auch über das Solarpaket 1 abgestimmt werden. Das soll den Ausbau der Solarenergie weiter voranbringen, durch den Abbau von Bürokratie zum Beispiel. Kommunen sollen Wind- und Solarparks dann schneller planen und umsetzen können. Wer sich ein Balkonkraftwerk für zu Hause kauft, der soll das nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden müssen. Und zudem sollen Solaranlagen auf Supermärkten, Fabrikhallen oder anderen Gewerbegebäuden gefördert werden. Apropos Strom. Anfang dieser Woche haben Energieexperten eine Bilanz gezogen. Genau ein Jahr zuvor waren nämlich unsere letzten 3 Atomkraftwerke abgeschaltet worden. Manche hatten damals von einem großen Fehler gesprochen, hatten steigende Preise, mehr dreckigen Strom aus Kohle oder gar Blackouts befürchtet. Eingetreten ist nichts davon, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
Die Versorgungssicherheit ist immer gewährleistet, 24 Stunden rund um die Uhr das ganze Jahr. Die CO2-Emissionen sind runtergegangen. In Deutschland wird so wenig Kohle verstromt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch die Preise sind runtergegangen. Ja, wir importieren etwas mehr Strom, als wir exportieren, aber das macht den Strompreis eben günstiger und hat keinen Einfluss auf unsere Versorgungssicherheit.
Schauen wir uns die Entwicklung auf dem Strommarkt also mal im Detail an. Zunächst die Stromimporte und Exporte. Deutschland hat also erstmals seit Jahren wieder etwas mehr Strom eingeführt als ausgeführt. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass bei uns ansonsten die Lichter ausgegangen wären, sondern damit, dass es häufig einfach billiger war, Strom in anderen Ländern einzukaufen, als ihn in Deutschland zu produzieren. Es gab auch viele Phasen, in denen der Strom aus Deutschland so günstig war, dass andere Länder zugriffen. So funktioniert der Stromhandel in Europa über die Grenzen hinweg. Dort einkaufen, wo der Strom gerade günstig ist, statt ihn zu einem höheren Preis selbst im eigenen Land zu produzieren. Wir haben in Deutschland genug Kraftwerke, um zu jeder Zeit jede Kilowattstunde Strom, die wir brauchen, selbst zu produzieren. Nur wäre das eben nicht zu jeder Zeit auch sonderlich günstig. Manchmal war es einfach billiger, den Strom in anderen Ländern einzukaufen. Das hat nichts mit Bettelei zu tun, sondern nennt sich Handel. Und Atomstrom ist in der Regel nicht der, der am unteren Ende der Preisspanne gehandelt wird. Deshalb wäre Strom auch nicht zwingend billiger heute, wenn die letzten 3 deutschen Atomkraftwerke noch immer am Netz wären. Den meisten Strom hat Deutschland seit dem Ausstieg übrigens aus Dänemark, Norwegen, der Schweiz und Österreich importiert, die einen hohen Anteil regenerative Energien haben. Auch Atomstrom aus Frankreich floss durch unsere Netze. Atomstrom machte aber nur 1/4 unserer Importe aus und nur gut 3% der Last, also des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland. Bruno Burger vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg hat die Daten zur Stromerzeugung vor und nach dem deutschen Atomausstieg ausgewertet und dabei auch die Börsenpreise verglichen. Im April vor einem Jahr lag der Großhandelspreis bei 99 Euro für die Megawattstunde. Seitdem hat sich der Preis fast halbiert und liegt nun wieder auf dem Niveau vom April 2021. Nun gibt es ganz unterschiedliche Faktoren, die einen Einfluss auf den Strompreis haben. Das haben wir alle ja gesehen und leider auch im Portemonnaie zu spüren bekommen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Aber eines kann man ganz sicher sagen, dass Deutschland 3 Atomkraftwerke abgeschaltet hat, hat nicht zu steigenden Preisen geführt. Auch die Befürchtung, dass Deutschland nun mehr Kohle verstromen muss, um die Atomkraft zu ersetzen, hat sich als unbegründet herausgestellt. Im letzten Jahr wurde sogar historisch wenig Kohle in den Kraftwerken verbrannt. Seit dem Atomausstieg wurden 29% weniger Braunkohle verstromt, 47% weniger Steinkohle und 5% weniger Gas. Das lag aber eben auch daran, dass die Konjunktur nicht so läuft. Viele Betriebe ihre Produktion gedrosselt haben und auch viele Privathaushalte ihren Stromverbrauch eingeschränkt haben, um Geld zu sparen. Doch so oder so, es gab keinen schmutzigen Kohlewinter. Der Atomausstieg ist nicht zum Eigentor für den Klimaschutz geworden. Und auch in anderen Ländern ging der Verbrauch von Kohle und Gas zurück, weil auch dort die erneuerbaren Energien immer weiter auf dem Vormarsch sind. Der Strommix ist also auch ohne deutsche Atomkraftwerke so sauber wie noch nie. Dazu passt die Meldung, dass die Leipziger Stadtwerke in dieser Woche das höchste Windrad Mittelsachsens in Betrieb genommen haben. Die Anlage in Königshain-Wiederau ist fast 250 Meter hoch und kann mehr als 4600 Haushalte mit Strom versorgen, was eine beeindruckende Zahl ist. Natürlich kann man schönere Dinge in die Landschaft setzen als ein 250 Meter hohes Windrad, aber ausgerechnet die Kühltürme von Atom- oder Kohlekraftwerken gehören sicher nicht dazu. An eine Renaissance der Atomkraft in Deutschland glauben die meisten Energieexperten ohnehin nicht mehr. Kanzler Scholz hatte, als die Diskussion kürzlich wieder einmal aufploppte, davon gesprochen, dass hier ein totes Pferd geritten wird. Die vier großen Energiekonzerne investieren lange schon im großen Stil in die Erneuerbaren. Und die Kosten für Atomprojekte in anderen Ländern steigen so stark, dass es sich einfach nicht lohnt, darüber nachzudenken, meint Wirtschaftsminister Habeck. Abgesehen davon dauert der Bau von Atomkraftwerken meist deutlich länger als geplant, was häufig auch an den Klagen von Anwohnern liegt, die ein Atomkraftwerk vor der eigenen Haustür noch weniger reizvoll finden als ein Windrad. Und eine andere wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang ja auch noch immer nicht geklärt. Wir haben in Deutschland noch immer kein Endlager für den radioaktiven Atommüll, der mehr als 6 Jahrzehnte lang angefallen ist. Im letzten Jahr ist, zumindest durch die Stromproduktion, kein neuer mehr hinzugekommen. Knapp 4,5 Monate noch bis zur Landtagswahl in Sachsen, nicht einmal mehr 2 Monate bis zu den Kommunal- und Europawahlen. Langsam werfen die Parteien und Kandidaten alles in den Ring, was sie haben. Und dazu gehören vielfach auch Fake News. Davor hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in dieser Woche gewarnt. Besonders durch künstliche Intelligenz wird es immer leichter, die öffentliche Meinung zu manipulieren, sagt BSI-Präsidentin Claudia Plattner.
Im Zeitalter von KI, im Zeitalter von Deepfakes, können wir uns noch nicht mal darauf verlassen, dass das, was wir hören oder sehen, wirklich das ist, was wir glauben, dass es ist. Es ist inzwischen leider relativ leicht, Menschen Worte in den Mund zu legen, die sie nie gesagt haben. Das ist inzwischen leider auch durchaus nicht ungewöhnlich.
Künftig muss deshalb genau gekennzeichnet werden, wer der Absender eines Videos zum Beispiel ist und wie verlässlich das Material ist, so Plattner. Und außerdem?
Wir haben zum Beispiel die Frage, wie in den sozialen Medien Propaganda auch generiert wird, denn das sind teilweise auch Automatismen dahinter. Das heißt, wir sind auch mit den Social Media Providern da durchaus im Austausch, um zum Beispiel auch zu schauen, wie kann man automatisch generierte Kanäle, also Bots, da auch wieder rauskriegen.
Plattner sprach nach einem Treffen mit der Landesregierung in dieser Woche auch über die Gefahr von Cyberangriffen. Durch Cyberattacken, Industriespionage und Sabotage ist im letzten Jahr ein Schaden von mehr als 200 Milliarden Euro entstanden, so der Branchenverband Bitkom. Das Problem hier, es lässt sich nur selten mit Bestimmtheit sagen, woher solche Angriffe kommen. Sachsens Staatssekretär für digitale Verwaltung, Thomas Popp.
Durch technische Möglichkeiten und der Nutzung weltweiter Computer und wiederum deren Vernetzung ist es schlichtweg sehr, sehr schwierig bis beinahe unmöglich, ganz konkret zu sagen, woher die Angriffe kommen. Es gibt immer entsprechende Vermutungen, aber sie können es nicht konkret machen.
Was man dagegen mit Gewissheit sagen kann, dass solche Angriffe zunehmen und auch immer häufiger Unternehmen, Behörden oder andere öffentliche Einrichtungen in Sachsen treffen. Da geht es schon lange nicht mehr um das Ob, sagt Pop, sondern um das Wie und wie wir darauf vorbereitet sind.
Die Angriffe kommen immer näher. Jede Behörde muss sich darauf einstellen, eines Tages Opfer eines Angriffes zu werden. Und darauf müssen wir gut vorbereitet sein.
Bei der Kabinettssitzung in dieser Woche ging es nicht nur um Fake News oder Angriffe auf die IT-Systeme, sondern auch um die Zukunft der Bundeswehr. Ministerpräsident Kretschmer schlug vor, in einer Art Volksabstimmung darüber zu entscheiden, wieder eine Wehrpflicht einzuführen.
Ich glaube, das wäre wichtig für die Akzeptanz dieser Wehrpflicht, die dann anders aussehen wird, als sie gewesen ist, die aber notwendig ist, um sich auf diese Zeitenwende und auf diese auch neue Bedrohungslage einzustellen.
Auch der Zivilschutz muss vor dem Hintergrund all dieser Gefahren neu aufgestellt werden, so Sachsens Innenminister Armin Schuster. Es gibt in Deutschland so gut wie keine Schutzräume mehr, sagt er. Denn bis zum russischen Angriff auf die Ukraine vor gut 2 Jahren hat sich ja kaum jemand noch ernsthaft Gedanken über solche Dinge gemacht.
Zivilschutzfähige Hubschrauber, Notstromversorgung bei der Wasserversorgung, Schutzbauten, Warninfrastruktur. Wenn der Fall eintritt, dass wir in eine Verteidigungslage kommen, dann brauchen wir diese Fähigkeiten und das wird im Bund im Moment nicht investiert. Es ist nicht mal im Haushalt.
Neben dem Sondervermögen für die Bundeswehr brauchen wir deshalb auch ein zivil-militärisches Sondervermögen, so Schuster. Ein eigenes Landesamt für Cybersicherheit will er aber nicht aufbauen, weil auch das noch einmal sehr teuer wäre. Er will aber sächsisches Personal in die Bundesbehörde zur Cyberabwehr entsenden. Es ist ein Prozess für die Geschichtsbücher. Seit dieser Woche steht Ex-US-Präsident Donald Trump in New York wegen der sogenannten Schweigegeld-Affäre vor Gericht. Trump kennt Gerichtssäle inzwischen ja ganz gut von innen, so viele Anklagen hat er am Hals, aber dieser Prozess ist dennoch ein besonderer. Denn noch nie war ein ehemaliger US-Präsident in einem Strafverfahren angeklagt. Pikant ist das Ganze auch noch, denn neben Trump geht es in diesem Prozess auch noch um eine Frau, die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels. Mit ihr soll Trump im Jahr 2006 Sex gehabt haben, während er bereits mit seiner dritten Frau Melania verheiratet war. Lausig soll der Sex gewesen sein, behauptet Daniels. Trump bestreitet das. Also nicht, dass der Sex lausig war, sondern dass er überhaupt Sex mit dem Pornostar hatte. Dennoch zahlte er Daniels 10 Jahre später, als er erstmals Präsident werden wollte, $130.000 Schweigegeld. Das ist grundsätzlich auch nicht verboten. Allerdings soll Trump damals Geschäftspapiere gefälscht haben, um die Zahlung zu vertuschen. Offenbar war auch das ziemlich lausig, denn er ist in insgesamt 34 Fällen angeklagt, Dokumente manipuliert zu haben. Trump bestreitet allerdings auch das und spricht, wie bei allen Prozessen, die gegen ihn laufen, von einer Hexenjagd seiner politischen Gegner. Zum Prozessauftakt wurden in dieser Woche zunächst einmal die 12 Geschworenen ausgewählt. Allein das hat mehrere Tage gedauert, denn die Geschworenen und die Ersatzkandidaten müssen sich selbst für unbefangen und neutral halten. Das ist eine Hürde, an der viele sich schon selbst aus dem Rennen genommen haben, weil wer kann schon von sich behaupten, keine Meinung zu Trump zu haben? Und die, die dann noch übrig blieben, die wurden befragt zu ihren Jobs, ihren Hobbys und ihrem Nachrichtenkonsum. Am Ende aber hatten sich der Richter, die Anklage und die Verteidigung auf die 12 Menschen geeinigt, die nun entscheiden sollen, was von den Vorwürfen gegen Trump zu halten ist. Die Anklage umfasst, wie gesagt, insgesamt 34 Punkte und für jeden einzelnen kann der Ex-Präsident, der erneut ins Weiße Haus will, bis zu 4 Jahre ins Gefängnis kommen. Experten halten es zwar für unwahrscheinlich, dass er tatsächlich eine Haftstrafe erhält, eine Verurteilung wäre aber sicher nicht hilfreich im Wahlkampf und könnte ihn Stimmen kosten. Zumal es ja nicht der einzige Prozess ist, mit dem Trump bis zur Wahl im November noch zu tun haben könnte. Da ist der Prozess um den Sturm aufs Kapitol, bei dem es unter anderem um Verschwörung geht. Da ist der Prozess wegen versuchten Wahlbetrugs im Bundesstaat Georgia. Und da ist der Prozess um Geheimdokumente, die Trump nach seiner Amtszeit eigentlich dem Nationalarchiv hätte übergeben müssen, die stattdessen aber bei einer Razzia in seinem Anwesen in Florida gefunden wurden. Dort stapelten sich die Kisten unter anderem im Badezimmer und im Schlafzimmer. Diese Flut von Prozessen kostet Zeit, Nerven und auch jede Menge Geld. Ein Gericht in New York hat Trump in einem weiteren Verfahren bereits zu einer Strafe von $454 Millionen verurteilt, weil er sein Vermögen aufgebläht haben soll. Trump hat Berufung eingelegt, musste aber $175 Millionen Kaution hinterlegen. Auch für ihn kein Pappenstiel. Und auch die Verleumdungsklage der Autorin E. Jean Carroll hat ihn schon eine Menge Geld gekostet. Sie hatte ihm vorgeworfen, sie Mitte der 90er Jahre in der Umkleidekabine eines Kaufhauses vergewaltigt zu haben. Trump bestritt auch das und sagte, dass Carroll gar nicht sein Typ sei. Daraufhin verklagte die Autorin ihn nicht nur wegen Vergewaltigung, sondern auch wegen Verleumdung. Trump wurde verurteilt, mehr als $80 Millionen Schadenersatz zu zahlen, ging auch in diesem Fall in Berufung. Ob bis zur Wahl im November überhaupt schon einer dieser vielen Prozesse abgeschlossen sein wird, ist ungewiss. Klar aber ist, Trump könnte sogar als Häftling zur Wahl antreten und für die meisten der Vergehen, die ihm die Ermittler zur Last legen, könnte er sich als Präsident sogar selbst begnadigen. Und auch zum Abschluss der heutigen Folge bleiben wir nochmal kurz bei den Superreichen, denn auch in Sachsen leben hunderte Einkommensmillionäre, also Menschen, die ein Jahreseinkommen in mindestens siebenstelliger Höhe haben. 421 Einkommensmillionäre registrierten die Finanzämter im Jahr 2020. Das hat in dieser Woche eine Anfrage ans Finanzministerium ergeben. Für die drei Jahre danach liegen noch keine Zahlen vor, da dürfte es aber wohl ähnlich viele Spitzenverdiener gegeben haben in Sachsen. 84 davon lebten 2020 in Leipzig. Dresden lag mit 80 knapp dahinter und Schlusslicht war das Vogtland. Hier wurden nur, in Anführungszeichen, 15 Einkommensmillionäre gezählt. Der absolute Spitzenverdienst in Sachsen lag übrigens bei 59,7 Millionen Euro, die versteuert werden mussten. Wer so viel verdient, hat das Finanzministerium natürlich nicht verraten. Aber man kann zumindest ausrechnen, wie lange ein Durchschnittsverdiener arbeiten müsste, um auf die gleiche Summe zu kommen. Das wären rund 133 Jahre.
Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Originalpodcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.